podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Es gibt einen Psycho-Driller vom Top Rope auf den Hallenboden.
Alright, Brother Friends und Sister Friends, man sagt ja, bei Raw After Mania kann alles passieren, aber wir haben gesehen bei AW, bei Dynamite After Mania, da kann wirklich Unvorhergesehenes passieren, denn Aaron, heute hatten wir nicht nur das Return von Samoa Joe, sondern wir haben ihn gesehen gegen Cody.
Mensch, was der TJ schon wieder redet, dem sein Alter, das kommt ihm langsam in die Quere, das interessiert uns alles überhaupt nicht. Viel wichtiger ist eigentlich die Frage, gibt's einen dümmeren Menschen da draußen oder Wrestler als Will Ospreay, Nikki?
Das werden wir rausfinden. Ich meine, wir haben im Main Event Darby Allin. Das können wir schon mal sagen. In einem World Title Match mal gucken, ob da vielleicht der ein oder andere Spot etwas dümmer war. Aber erstmal begrüßen wir euch hier zu dieser AEW Dynamite Review, das Trio in Finale. Aaron, TJ, einen wunderschönen. Und ja, wir kommen aus einer Woche, wo Darby Allin sich den Titel geschnappt hat und wir uns fragen, was ist das Follow-up? Wie geht's weiter? Weil das ist ja das Wichtigste. Wir werden irgendwann noch T-Shirts dazu machen. Und damit würde ich sagen, gehen wir einfach direkt mal rein in die Show. Und die Show wird eröffnet von MJF. Titel letzte Woche verloren. Der kommt wütend in den Ring gesprintet, nimmt das Mikrofon in die Hand, sagt, ja, letzte Woche war der Seattle Screwjob. Ich habe gegen Kenny Omega gewonnen und drei Tage später muss ich direkt gegen Darby ran. Ich bekomme irgendwie einen Lowblow. Sag mal, hackt's bei euch? Glaubt ihr wirklich, Darby kann mich besiegen, wenn ich bei 100% bin? Darby, es juckt mich auch nicht, dass du heute gegen diesen Psycho-Killer da gehst. Wenn du Eier hast, dann kommst du jetzt raus und gibst mir jetzt mein Rematch. Und dann ertönt eine Musik und ich dachte mir, okay. Und Kevin Knight steht auf der Stage. Der kommt raus und ja, eigentlich erzählt er gar nicht so viel. Ja, MJF hat ihn vor ein paar Wochen unfair besiegt und jetzt steht er ohne Titel da, während Kevin Knight einen Titel hat. Und MJF sagt also, Bro, ich hab dich mit dem Hitziger besiegt, gar nichts unfair. Du sollst kein AEW World Champion sein. Du bist gut für den TNT-Title. Ich hingegen, ich bin für den World-Title gut. Du bist ein typischer TNT-Champion, ein Workhorse, ein klassischer Typ eben. Aber halt auch jemand, der niemals AEW World Champion sein wird. Und Kevin Knight sagt dann nochmal, dass es wirklich der Workhorse-Title ist, was eben der Grund ist, warum MJF das Ding irgendwie auch noch nie gehalten hat. Und er versucht jetzt MJF so ein bisschen ja, in so ein Match zu verwickeln. Und MJF sagt dann so, okay, ja, jetzt wo wir gerade drüber reden, vielleicht finde ich den TNT-Title doch gar nicht so schlecht. Ich werde deinen Stolz direkt in eine Depression schicken. Setz den TNT-Title aufs Spiel, dann hast du dein Match. Und Kevin Knight, der willigt jetzt ein. MJF lässt einen Ref holen. Alles sieht nach einem Match aus, aber bevor es angeläutet wird, MJF hat doch keinen Bock. Der geht. Der will nicht. Das Match wird dann nochmal angesetzt für die nächste Woche. Dynamite war am Ende des Tages ein Promosegment, was mir sagt, dass MJF zumindest vorerst nichts mit dem World Title zu tun hat. Aaron, siehst du das anders? Jetzt im ganzen, ganz Short, im Short-Bereich, kommt MJF da dem World Title nochmal nah oder halten wir den jetzt ein bisschen weg?
Nee, der kommt dem sehr bald, denke ich, wieder sehr nahe. Ich glaube, das ist einfach ein kurzes Zwischenintermezzo, bei dem MJF sein Mojo zurückbekommen soll. Und ganz ehrlich, ich finde das total in Ordnung, dass er jetzt erstmal auf den TNT-Title geht. Ich hätte sogar ganz wirkungsvoll gefunden, wenn er gesagt hat, der Schwachsinn interessiert mich nicht und ich gehe wirklich weg. Auf der anderen Seite bleibst du im Kayfabe, dass er auch sagt, ich trete nicht gleich gegen dich an. Sonst hätten wir ja das Szenario von letzter Woche, wo er sagt, ich kann mich nicht drauf vorbereiten. Und dem geht man jetzt auf jeden Fall aus dem Weg und er tritt dann nächste Woche gegen Kevin Knight an. Spannend im Übrigen, ne, da ziehe ich mal ein Interview aus dem Jahr 2021 ran, warum ich eben auch glaube, dass MJF bald wieder auf den World-Title geht. Da hat Darby Allin eben den TNT-Title als den richtigen Titel für die Arbeitenden quasi bezeichnet. Und ja, den hat der gute MJF im Gegensatz zu den ganzen anderen Four Pillars, mein lieber TJ, ja noch gar nicht gehalten. Also ist er ja eigentlich nicht das Workhorse. Und wenn das ja der wichtige Titel ist, ja, vielleicht hat er dann irgendwas gegen Darby Allin ja wieder in der Hand.
Ja, MJF ist das Gegenteil von einem Workhorse. Und ich sag mal so, es wäre ja nicht das allererste Mal in der Geschichte von AEW, dass wir einen neuen TNT-Champion sehen, der sagt, hey, mit diesem Titel, dadurch, dass ich den gewonnen habe, deswegen qualifiziere ich mich als Number-One-Contender um den World-Title.
Haben wir schon gesehen in der Vergangenheit, könnte ich mir vorstellen, dass wir das wiedersehen. Also ich schließe es nicht aus, dass MJF nächste Woche dem Kevin Knight direkt wieder die TNT Championship abnimmt. Aber ich muss ein bisschen kritisieren, dass man mit diesem Segment die Show eröffnet hat, weil, Niki, das waren im Prinzip 15 Minuten, die man investiert hat, um ein Match zu announcen. Und sowas passiert normalerweise mit einer kleinen Einblendung unten links im Bild. Gut, ein Segment wäre schon in Ordnung gewesen an dieser Stelle, aber ich finde, so lange hätte es nicht sein müssen, nur um dieses Match zu pushen.
Nee, da gehe ich komplett mit. Ich finde auch, was den reinen Inhalt angeht, so mega viel war da jetzt gar nicht drin. Da war diese Thematik drin mit dem Workhorse-Title und dass eben MJF keins ist und Kevin Knight ist eben eins. Sehr viel mehr war da nicht drin und ich muss auch sagen, weil TJ hat die letzten Wochen schon immer mal kritisiert, Kevin Knight am Mikrofon muss noch ein bisschen zulegen, finde ich. Also er hat so hier und da seine Schwächen noch, wo ich mir dann so denke, boah, weiß ich nicht, gerade neben dem MJF dann, der dann auch noch ihn so ein bisschen mockt und ihm dann sagt, ey, ja, du machst gute Lines hier, das hast du richtig gut gesagt. Das hilft dann halt auch nicht, TJ. Bist du derselben Ansicht oder sagst du, er hat sich irgendwie ein bisschen gesteigert?
Er hat sich ein bisschen gesteigert, meiner Meinung nach. Also er hat letzte Woche offensichtlich unseren Podcast gehört, wo ich gesagt habe, Junge, mach deinen Mund auf, wenn du sprichst. Also er hat klarer gesprochen. Aaron, täusche ich mich da oder muss ich zum Ohrenarzt? Was ist da los?
Nee, ich fand es tatsächlich besser. Ich fand es immer noch nicht hervorragend, aber eine tolle Sache. Naja, MJF spielt ja auch so ein bisschen und toyt ja auch mit ihm und sagt, ja, ja, du sagst eigentlich immer nur denselben Schwachsinn, du bist am Mic gar nicht gut. Und genau solche Segmente sind es aber am Ende, die einem ja irgendwann dann das Zeug dazu geben, am Mikro zu brillieren, wenn du sie mit guten Leuten in den Ring stellst. Und ich finde, auch da siehst du den Willen, dass du Kevin Knight in Situationen packst, denen er vielleicht gar nicht erstmal gewachsen ist, aber wo er einfach lernt zu schwimmen. Und so machst du das und das sagt mir, das Vertrauen in Kevin Knight ist da. Ob er jetzt nur Übergangschampion wird, das werden wir sehen, Niki.
Da müssen wir mal gucken. Irgendwann wird dieser Typ auch mal World Champion, da lege ich mich fest. Das kann einer der ganz, ganz großen Namen für die nächsten 10 Jahre bei AEW werden, wenn alle Parteien das denn auch wollen. Wir gehen weiter zu einem Backstage-Segment. Es stehen The Demand und Jericho mit René Paquette, meine ich, Backstage rum. Und ja, irgendwann soll es ein Trios-Match geben. Ich meine, es wurde dann für Collision angesetzt. Aber das Problem ist, der Jericho, der hat keine Partner. Ne, Inner Circle ist ja alles nicht mehr. Und was da nicht alles noch für andere Dinge war, sein Learning Tree, das funktioniert alles nicht mehr. Der Spruch von Ricochet, den er da letzte Woche irgendwie gebracht hat, naja, den hat Jericho jetzt adaptiert und auf sein Shirt drucken lassen. Cool, witzig oder auch nicht. Es gibt ein paar Bald-Jokes. Keine Ahnung, Aaron, also was machen wir mit diesem Jericho?
Niki, ich fordere dich jetzt auf, all das, was mit Jericho jetzt noch passiert ist, in dieser Ausgabe jetzt zusammenzufassen, weil ich will nicht jetzt kotzen und dann nachher nochmal kotzen, okay? Bitte. Also
natürlich,
mach's zu Ende.
Pass auf. Es wird ja jetzt gut. Es wird ja jetzt richtig, richtig stark. Also Jericho, habe ich ja gesagt, der hat keine Partner. Ne? Der ist ja komplett lost, der ist alleine und der braucht jetzt Verbündete. Und jetzt läuft er da Backstage rum und er findet Verbündete. Das Hurt-Syndicate sind seine Verbündeten, Aaron. Somit haben wir wirklich alle deine Triggerpunkte in einer kleinen Match-Ansetzung vereint. Ist das der neue Inner Circle?
Scheiße nicht sehen, ganz ehrlich. Jericho mit dem, also wirklich, ich weiß nicht, ob es bewusst so schlecht gemacht ist, aber es ist wirklich fürchterlich schlecht. Dieses, ich habe das jetzt trademarken lassen und deswegen darfst du das nicht mehr sagen und wie TJ auch letzte Woche zurecht kritisiert damit, zwischendurch mal bald, also keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ist es eine Krankheit oder was? Also davon kommt nichts gut an, sondern er wirkt einfach wie ein gefühlten, keine Ahnung, dementer alter Mann, der gar nicht mehr weiß, was er da eigentlich labert und dann kommst du mit dem Hurt-Syndicate auch noch. Wem nimmst denn du da bitte TV-Zeit weg? Wirklich? Und gerade in der Woche, wo wir übrigens keinen Overrun haben, dann das als TV-Zeit dann zu nehmen, um Gottes Willen, wirklich die ganzen Egos in dieser Gruppe zusammen, Shelton, MVP, dann auch noch Bobby Lashley und jetzt auch noch Jericho, The Demand, TJ kann sich jetzt dann eigentlich auch gleich eingraben, ne? Erstmal vom alten Mann am Mikro fertig gemacht und jetzt, also ich weiß nicht, wirklich.
Aaron, ich weiß auch nicht. Du bist so unglaubwürdig. Weißt du, hier setzt du dich in Podcast und meckerst wieder über die älteren Wrestler, über die Retro-Wrestler, ne, über die Nostalgie-Acts. Und dabei hast du dich doch heute früh als Erster hingesetzt, bist auf den AW-Shop gegangen und hast dir genau dieses T-Shirt bestellt. Ich bin sicher, nächste Woche sehe ich dich mit diesem T-Shirt hier sitzen.
ich könnte jetzt das Ganze kontern, dass ich sage, ich bin eigentlich nicht so alten Menschen, weil ich podcaste mit dir, aber ist auch okay. Vielleicht kaufe ich mir auch das T-Shirt. Das könnte natürlich auch sein. Aber wir wollen ja jetzt hier, na, also ganz ehrlich, wenn ich jemals TJ mit diesem T-Shirt hier drin setze, dann quitte ich offiziell Spotify, okay? Ich quitte alles hier, ganzes Social Media, alles dich. Dann kannst du mich nämlich als Dementen bezeichnen. Um Gottes
Willen. Die Frage ist doch eigentlich nur, wer von uns kriegt denn die Glatze? Das ist doch eigentlich die Frage, damit wir diese Glatzenwitze auch machen können, weil die sind großartig und alle lachen drüber. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Ja, Aaron, wir schneiden sie dir ab. Guck mal, TJ, der braucht zu lange, bis er wieder auf der Länge angekommen ist. Ich habe da keinen Bock drauf. Aaron, wir rasieren dir irgendwann den Kopf. Wenn ihr das wollt, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Weil wir sprechen jetzt weiter, weil ich möchte über den alten Mann gar nicht mehr sprechen. Ich hoffe, irgendwann entwickelt sich was. Ich glaube es aber fast mittlerweile nicht mehr. So, wir gehen weiter. Als erstes Match steht an Brody King gegen Leo Rush. So, und wer jetzt Leo Rush schon mal verfolgt hat oder auch die Collision Review gehört hat, naja, der weiß, warum ich mit dem Gollum Rush, wenn du so möchtest, einiges anfangen kann. Und ich würde sagen, Tony Khan hat hier jemanden dafür belohnt, dass er ein Gimmick etabliert hat, was funktioniert, was zumindest mal irgendwie ein wirkliches Gimmick ist und was einfach mal was anderes ist, ne? Die Frage ist, hätte das bei Collision bleiben sollen? Da können wir gleich dann nochmal drüber sprechen. Weil Brody King, der hat überhaupt keine Angst vor Leo, ne? Also Leo Rush ist wirklich, der ist Gollum. Es ist legit Gollum. Er kommt raus, er spricht mit sich selbst, er spricht mit der Kamera, er sagt die ganze Zeit irgendwelche komischen Worte. Wirklich, ich weiß es nicht. Und Brody King steht da und er hat keine Angst. Und das ist das Traurige. Weil in den Matches gegen Pac und hast du nicht gesehen, die haben alle sich gedacht, was ist denn das für ein Weirdo, ich will weg davon. Und das war eigentlich das, was mir die Match-Story, wenn du mir so möchtest, erzählt hat. Brody King hatte überhaupt keine Angst vor ihm, der killt dieses Gimmick eigentlich schon fast wieder komplett. Über das Match brauchen wir auch nicht groß sprechen. Leo versucht ein bisschen was, schafft zwischendurch auch tatsächlich Brody zu dominieren. Okay, Brody beendet das Ding aber, gewinnt ein viel zu langes Match, war dennoch ein ganz gutes Match eigentlich, kann man gucken. Wichtiger ist danach noch, was Brody zu sagen hat. Er sagt dann, ich werde mir das World Title Match heute im Main Event ganz genau anschauen. Und Darby, ich bin stolz auf dich, aber nicht stolz genug, dich nicht auseinanderzunehmen. Ne? Also da macht jemand seine Titelaspirationen klar. Und TJ, der Brody will irgendwie wieder ganz weit oben mitspielen. So, jetzt hatten wir letztens eine Fehde, wo er mit MJF gefädet hat. Und da hat MJF gesagt, hey, du kannst doch nicht immer nur die ganzen Leute hier wegsquashen und so. Du musst mal gegen jemanden mit dem richtigen Kaliber gewinnen. Jetzt besiegt er hier Leo Rush. Katapultiert ihn das jetzt in die Main-Event-Szene oder wie machen wir es?
Nun, also in den Augen von Tony Khan ist das offensichtlich der Fall. Die Kommentatoren haben am Ende betont, ja, er ist ja jetzt auf einer Siegesserie. Das war jetzt sein 7. Sieg in Folge bei Dynamite. Gut, er hat jetzt nicht unbedingt Leute besiegt, die Rang und Namen haben. Zu dem Gimmick von Leo Rush, mein Gott, das könnte ich jetzt auch in der Luft zerreißen. Also ich fand dieses psychotische Schauspiel von ihm ziemlich schlecht. Ich finde es an sich cool, dass er was Neues macht, aber so richtig Hand und Fuß hat das nicht. Aber ich mag die einzelnen Elemente, die er einfließen lässt, obwohl sie cringe sind. Also, dass er zum Beispiel einen Job abkriegt und dann einfach drüber lacht und dann kriegt er ein paar mehr Jobs ab. Dann vergeht ihm irgendwann das Lachen. Dass das Publikum chantet, he's gone crazy, clap, 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 clap. Oder dass er auf allen Vieren quasi wie so ein Pferdchen Galopp reitet, bevor er ins Seil läuft für den Suicide Dive. Die Elemente sind schon nice, Aaron, aber ich weiß nicht. Bin ich der Einzige, der da zwiegespalten ist?
Also ich finde es tatsächlich einfach gut, weil es ein Gimmick ist. Ich kann aber zumindest ein, zwei Punkte von dem, was du sagst, verstehen, weil er hat dieses Gimmick schon in den Indies gespielt als Leo Blackheart, ja, und da war das wesentlich konsequenter als hier. Da hat er teilweise auch zombie-mäßig sich auch noch ein bisschen mehr bewegt und halt zwischendrin, ja, wie soll ich sagen, die Comedy-Elemente sind dann mit Matchdauer immer ernster geworden. Ich kann das verstehen. Ich bin auch der Meinung, man hätte es erstmal bei Collision lassen sollen und sich etablieren, weil halt Niederlagen tun halt mit so einem Gimmick weh, das irgendwie auch in so eine, ja, mystifizierende Richtung geht. Mein Kritikpunkt an all dem ist gar nicht mal so Brody und der Squash und sonst was, sondern jetzt nehmt mal bitte das erste Segment, dann nehmt dieses Chris Jericho Backstage-Segment und dann nehmt dieses Match. Ich glaube, einen langsameren, unbedeutenderen Start in eine Dynamite hatten wir wirklich lange nicht. Das ist mein größter Kritikpunkt an der ganzen Ausgabe. Die ersten 30 Minuten fühlen sich wirklich nicht an, wie du in den letzten Monaten erfolgreich Dynamite produziert hast. Ich fand's wirklich nicht gut. Das ist nicht, wie du Tempo etablierst und wie du sagst, hey, hier sind wir bei AEW, hier ist das Tempo hoch, sondern es ist halt echt sehr viel unbedeutender Quatsch, meiner Ansicht nach. Also wirklich.
Vor allem, wenn du halt letzte Woche mit so einem Bass rausgehst. Ne? Also das muss man ja wirklich sagen, dieser Titelgewinn von Darby Allin, der hat ja wirklich Wellen geschlagen. Das haben alle Leute mitbekommen, die irgendwie auf den Socials ein bisschen unterwegs sind und jetzt komplett Wrestling, WrestleMania da wirklich alles mitnehmen wollen. Die haben das mitbekommen. Und dann musst du doch hier eigentlich reingehen mit irgendwie einem Knall. Und der Knall-DJ, der kam irgendwie nicht. Und der hat auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Oder geht's jetzt erst richtig los?
Ach, geht's jetzt erst richtig los mit dieser Ausgabe von Dynamite? Das werden wir gleich sehen, weil wir den Tommaso Ciampa dann als nächstes im Interview haben. Der wird heute um den World Title antreten gegen Darby. Das ist spannend. Wir wissen, wir werden Darby im Programm haben. Wir haben später ja auch noch ein fantastisches Hype-Video zu ihm, wo alle Highlights seiner Karriere runtergespult werden, vor allem seine Stunts. Da habe ich mir gedacht, beginn doch damit die Show, weil ich hatte exakt das gleiche Gefühl wie Aaron. Das war sehr, sehr langweilig. Also ja, langweilig und langatmig die erste halbe Stunde, können wir schon ganz ehrlich so sagen. Und man hätte bessere Möglichkeiten gehabt innerhalb der Show, Niki, um zu eröffnen.
Definitiv, aber dann gehen wir mal zu dem benannten Mann, der Ciampa, der sitzt Backstage und er hält eine kurze Promo, sagt er, meine ganze Karriere, da wurde mir erzählt, ich bin nicht groß genug, ich bin nicht breit genug, ich bin kein Main-Event-Material. Aber ich bin Ehemann, ich bin Vater, ich bin Sohn. Heute geht es mir um Leidenschaft. Heute geht es darum, das Glass Ceiling einzureißen. Ihr habt noch nie einen Mann gesehen, der so bereit ist wie ich heute, diesen Titel zu holen. Ob er den Titel dann geholt hat, können wir dann sehen. Aber erstmal zu der Promo kann man, denke ich, machen. Aber hypt halt den Main Event, so Aaron. Ne? Also nehmen wir mit.
Ich finde das eigentlich ganz in Ordnung. Also ich finde schon, Ciampa nochmal in so einer nachdenklicheren Pose zu zeigen und eigentlich auch bei Dynamite nochmal zu erzählen, wer ist er denn, was macht er denn, wo kommt er denn her, was sind seine Beweggründe, schon ganz gut. Ich finde es nicht unbedingt stringent erzählt über die letzten Wochen. Hat er dann eigentlich auch irgendwie Mark Briscoe hintergangen und jetzt hält er eigentlich so eine Halb-Babyface-Promo. Können wir dann auch im Main-Event dann nochmal drüber reden. Also es ist so, weiß ich noch nicht. Gefällt mir an sich von Präsentation und all dem, was er zeigt, nach wie vor gut, aber man muss jetzt dann irgendwann mal eine Storyline, denke ich, für ihn finden, die auch dem AEW-Publikum sagt, so, das ist jetzt der Charakter, weil bisher, ja, bis auf Präsentation und gute Matches, ist halt noch nicht ganz angekommen, bin ich ganz ehrlich.
Vielleicht hat er ja den World-Title gewonnen. Das werden wir nachher herausfinden. Vorher gehen wir nochmal zu Adam Copeland, der da auch Backstage rumsteht und der sagt, ja, okay, uns wurde verboten, irgendwie nochmal um die Titel anzutreten, aber ganz ehrlich, ich bin mal so und sage, wir verdienen einen weiteren Tag-Team-Titel-Shot. FTR, the greatest Tag-Team of all time? Naja, also bei Double or Nothing, lasst uns rausfinden, ob ihr wirklich so gut seid. Christian und ich challengen euch in einem New York Street Fight. Und wenn ihr es schafft, uns zu besiegen, TJ, dann retiren Christian and Cope als Tag Team. Ist das eine Stipulation, die dich hinter dem Ofen hervorlockt?
Nö, weil es offensichtlich ist wie ein Schaltjahr, dass wir dieses TLC-Match bekommen werden. Und gut, bei Double or Nothing ist das nicht der Fall. Ja, Aaron, jetzt wissen wir, es wird dort einen New York Street Fight geben. Also ich persönlich wäre ja enttäuscht, wenn das nicht mindestens so brutal wäre wie beim Royal Rumble 2000 Cactus Jack gegen Triple H.
Ist ja scheiße, wenn du tatsächlich mittlerweile wegen der New York State Commission dann in New York kein Blut mehr vergießen darfst. Ja, ist halt dann irgendwie blöd. Deswegen Streetfight-Konzept, deswegen glaube ich auch nach wie vor nicht, dass es Anarchy in the Arena bei dem Ding gibt. Und ich finde es, ja, ein bisschen zu offensichtlich, dass sie dann hier tatsächlich auch wieder gewinnen. Ne? Also Edge und Christian in dem Fall. Aber auf der anderen Seite, ich finde es gut, dass man das Match nochmal bringt und dass vielleicht der Climax nicht für Edge und Christian bei All-In liegt. Ja, das finde ich zumindest in Ordnung, dass das vielleicht dann irgendwie bei Bucks oder einem anderen Tag-Team liegt, dass sie entthront. Aber ich finde, man kann das Match schon nochmal bringen und die Stakes nochmal erhöhen. Ist halt nur komisch dann, wenn in dem, ja, No-Stipulations-Match beim letzten Pay-Per-View bei Dynasty dann mehr Blut geflossen sein wird als in New York beim Street Fight. Aber ich finde, das kannst du bringen. Es macht an sich Bock und es wird auch Leute ziehen in das Stadion. Von dem her ist vollkommen in Ordnung. Wir haben in den letzten Wochen festgestellt, naja, du hast ja eh quasi keine andere Wahl, weil wer ist denn in der Tag Team Division gerade so, dass du das FTA vorwirfst? Und naja, also mit der Stipulation, wir hören dann auf. Es ist offensichtlich, aber kannst du bringen, Niki, kannst du bringen.
Es ist einfach die logische Konsequenz jetzt, dass wir sozusagen nochmal irgendwie eine Schippe drauflegen müssen. Dann macht man das jetzt eben mit dem Streetfight. Man spielt jetzt mit diesem Gimmick, wir retiren als Tag-Team. Das möchte ich noch gesagt haben. Für den Fall, dass FTR doch gewinnt, es geht hier darum, dass sie als Tag-Team retiren und nicht als Einzel-Wrestler. Das fand ich auch ganz interessant. Aber TJ hat es gesagt, also Ich rechne FTA hier sehr, sehr wenige Chancen nur aus. Aber ey, das haben wir auch schon beim letzten Pay-Per-View und da ging es ja auch andersrum, TJ.
Wobei, also wenn sie, also man muss auf das Kleingedruckte vielleicht achten im Vertrag. Wenn da stehen sollte, falls ihr uns besiegt, FTR, dann retiren wir als Tag-Team Cage und Cope. Ja, dann kommen sie halt wieder zurück als Cope und Cage.
Nein. Einfach. Wir gehen weiter ins nächste Match, ganz schnell rüberwischen, ob das jetzt viel besser wird. Ich weiß es nicht. Hikaru Shida tritt an gegen Mina Shirakawa, unsere Lieblings-Mina, weil Detektiv Mina hat gesehen, der Candlestick von der Shida, der war beim Mord von Tony Storm mit im Raum. Und ja, keine Ahnung, irgendwie ist Shida dann jetzt irgendwie drin und die ist jetzt irgendwie auch mit Statlander zusammengekommen und jetzt haben wir halt das Match. So, der erste richtig gute Move kommt von Shida mit einem Jumping Knee. Mina sieht erstmal lange gar kein Land. Nach der Werbung kommt Mina dann aber zurück, geht auf das Knie von Shida. Das wird noch richtig relevant. Dann soll es eine Head-Scissor geben und Mina läuft wirklich 7 Kilometer lang auf die Treppe zu, nur um sich da selber drauf zu bumpen. Ich fand das da ganz, ganz übel aus. Das Knie von Shida ist scheinbar doch nicht angeschlagen, weil der Meteora, der geht doch trotzdem durch, ohne dass wir das Knie irgendwie zählen. Juckt uns gar nicht, aber reicht auch nur zum Two-Count. Als Publikum muss ich aber mal sagen, ist schon sehr, sehr pleasing hier. Also die sind schon drin. Es gibt AEW-Chants, es gibt Mina-Mina-Chants, also da sage ich gar nichts gegen. Ne? Und das Match nimmt dann zum Ende hin, nimmt ein bisschen mehr Fahrt auf, würde ich sagen. Mehr dann aber auch leider nicht. Shida will dann den Candlestick einsetzen, dann will Mina ihn einsetzen. Statlander nimmt ihn weg. Falcon Arrow von Shida. 1, 2, 3. Shida gewinnt. Aaron war da. Machen wir weiter, womit auch immer.
Ich suche mal kurz in meinen Notizen. Kein schlechtes Match, aber die Storyline ist halt whatever. Ich verstehe sie nicht. Vor allem, wenn es nur der Kendo-Stick in Tony Storms Mordraum war. Da war übrigens auch ein goldener Stuhl. Ist schon ein bisschen dämlich von der Mina, sich zu denken, die Shida ist ungefähr so groß wie ich. Die Megan Bain hat sie sich jetzt nicht genommen. Ne? Also könnte man vielleicht auch mal kritisieren, warum sie nicht gleich auf die geht. Apropos, wo sind die denn eigentlich abgeblieben? Tja, das fragt sich natürlich auch keiner. Women's World Tag Team Title. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach hier wieder nur der Böse. TJ, hast du dem Match mehr abgewinnen können?
Naja, nicht wirklich, aber zumindest das Finish fand ich schön. Also bei diesem Falcon Arrow von Hikaru Shida, da war so eine Portion extra Wumms mit dabei. Das hat mir gefallen. Niki hat es auch schön zusammengefasst. Ja, sie haben am Ende ein bisschen mehr angezogen. Aber sind wir ganz ehrlich, es ist ein Match aus der Kategorie, hätte keiner gebraucht.
100%. Leider, weil man kann ja auch mal sinnvoll TV-Zeit füllen. Aber gut, wir gucken mal, was jetzt mit Shida und Statlander weitergeht. Bei Collision gibt es ja dann, glaube ich, die Statlander-Dame gegen jemand anders. Wir arbeiten uns weiter nach vorne. Wir gucken mal, was da, wie, wo, wann passiert. Wir sehen jetzt ein Videopaket zu Okada und Takeshita, was einfach nochmal die Story der letzten 3 Wochen, möchte ich sagen, mit Schnipseln aus den letzten 4 Monaten irgendwie nochmal zusammenfasst, um uns zu verkaufen. Das ist jetzt ja eine Riesen-Story. Ich hätte vielleicht auch nochmal einfach ein Segment genommen, Aaron, wo man vielleicht einfach nochmal ein bisschen was intensiviert und jetzt nicht eine Story, wo bisher relativ wenig Hype oder der Hype über eine sehr, sehr, sehr lange Strecke gezogen wurde, jetzt nochmal komprimiert zusammenfasst, mehrere Wochen noch vor dem Pay-Per-View.
Ich bin anderer Meinung wegen der Sprachbarriere, bin ich ganz ehrlich. Ich finde, Takeshita und Okada sind nicht fake, ein langes Segment mir zu geben, was mir jetzt irgendwas Neues erzählt. Deswegen finde ich es gar nicht schlecht, dass man für die, die vielleicht doch jetzt gerade erst mal einschalten oder sowas, schon zeigt, hey, es geht schon ein bisschen länger, hey, da hat es was in Matches gegeben und halt das, was die beiden können, in den Vordergrund stellt, nämlich verdammt gut wrestlen. Und für mich war das In-Ring-Storytelling zwischen Takeshita und Okada immer sehr viel besser als die Schauspielerei vor der Kamera. Deswegen, ich finde es in Ordnung. Wir kriegen sicherlich noch irgendwann das Contract-Signing, Niki. Für diese Woche hat das sicherlich gereicht und alles andere, tja, ich weiß jetzt nicht, ob man da noch sehr viel mehr reininterpretieren muss. Da bin ich mir gar nicht sicher.
Ich will ja nur mehr, verstehst du? Ich will da einfach nur mehr in dieser Story, weil da ist so viel mehr drin, als sie jetzt draus machen und da kann man doch einfach mehr bringen. Aber gut, wir werden abwarten. Das wird auch nicht das letzte Match der beiden bei Double or Nothing sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher. So, jetzt gehen wir zum ersten großen Highlight von AEW Dynamite. Will Ospreay gegen Mark Davis. Woche für Woche wird Ospreay irgendwie immer mehr zur Kinesio-Mumie. Diesmal war schon der ganze Schulterbereich jetzt irgendwie abgeklebt. Und Ospreay will jetzt dann am Anfang auch ganz schnell die Hidden Blade zeigen. Er will es wirklich ganz schnell zu Ende bringen. Er prallt aber einfach an Davis ab. Ja, es geht aus dem Ring, es geht gegen die Barrikaden. Osprey schafft es irgendwann, die Ringtreppen gegen Davids zu nutzen. Head Scissor hinterher, er ist nicht so tot wie noch letzte Woche. So viel kann man hier schon mal sagen. Aber was auffällt, er will dieses Match so schnell wie möglich zu Ende bringen. Je kürzer die Matchzeit, desto weniger Risiko für den Nacken. In dem Fall also schon mal sinnvoll. Es geht auf die Entrance Ramp. Osprey kann gerade so einer Powerbomb entkommen und dreht direkt wieder auf, aber er überdreht. Am Ring bei einem Konter rutscht er dann vom Apron ab und geht zu Boden. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Muss aber nicht lange einstecken. Es ist ein recht ausgeglichenes Match, würde ich sagen. Also nicht sehr viele Phasen, wo jemand den anderen sehr lange dominiert. Jeder darf was zeigen. Aber Osprey dreht sich halt immer wieder aus schwierigen Situationen für den Nacken raus. Und da schallert dann irgendwas auf den Nacken und erst dann wird's wieder richtig schlimm. Eine Brecher-Lariat, würde ich sagen, fegt Osprey vom Top-Warp runter. Aber eine Spanish Fly im Ring bringt dann beide wieder auf einen Stand. Das Match entwickelt sich dann wirklich nach und nach zu einem schon sehr guten TV-Match, was du hier definitiv bringen kannst, was vielleicht doch dein Opener hätte sein müssen. Das ist das erste Match, wo ich sage, das solltet ihr euch anschauen von dieser Dynamite-Ausgabe. Der Backdrop-Driver kommt dann einmal von Davis, kommt dann zweimal von Davis, kommt dann dreimal von Davis und jetzt merkst du, okay, jetzt verliert Osprey seine Spritzigkeit. Für den Hidden Blade Out of Nowhere reicht es dann gerade noch so, aber das nur zum Two-Count. Ein weiterer Hidden Blade wird mit einer Lariat abgefangen. Pile Driver 1, 2 und eigentlich ist Osprey besiegt, aber die Schwerkraft kommt Osprey zu Hilfe und legt sein Bein auf das Seil. Der Pile Driver auf den Apron wird angesetzt und durchgezogen. Das war's für Osprey. Doc Samson muss kommen. Osprey sagt die ganze Zeit, nee, komm, lass, ich mach das schon, ich schaff das, lass mich wieder rein, ich mach das schon, geh mal weg. Aber der Doktor entscheidet, nö, du schaffst es nicht, das Risiko gehen wir nicht ein, wir brechen dieses Match ab. Und damit gewinnt Mark Davis dann sozusagen durch Referee Stoppage oder was auch immer. Und erstmal bis hierhin, bevor wir dann danach so kommen, eine clevere Match-Story, die mir zeigt, Osprey ist zumindest smart genug, sich zu überlegen, hey, ich mache keine Moves mehr auf den Nacken. Wir haben ein sehr cleveres oder sehr gutes Match hier gehabt. Wir haben ein cleveres Finish gehabt. Das ist mein Dynamite. Gib mir doch bitte, Aaron, mehr von diesem Zeug.
Also, da waren einfach so viele gute Sachen drin, dass ich es gar nicht viel genug loben kann. Der Hidden Blade ganz am Anfang, das war da, was gegen Mox funktioniert hat, das jetzt nicht mehr funktioniert. Ja, dann auch, und da kann mir jeder sagen, was er will, aber ein Will Ospreay mit Fehlern, der baut die bewusst ein, ja. Dieses Rutschen von vom Apron. Dann dieser eine Stotterschritt, wo er über die Treppe drüber geht, den er früher halt einfach, wo er drüber geflogen ist, ne. Das sind alles so Sachen, wo du einfach sagen kannst, Ospreay, boah, also das ist schon richtig, richtig gut. Und auch dieses, für mich in diesem Match hat man so gespürt, okay, er will wirklich wieder der alte Osprey sein, er versucht spritziger zu sein, versucht das alles zu machen, es haut alles nicht ganz so perfekt hin. Und jetzt so mein kleiner History-Fact dazu, also dass man dann auch um Ospreys Nacken quasi mit dem Backdrop-Driver rumhantiert, ne, der seinem großen Vorbild Mitsuharu Misawa damals den Nacken 2009 gebrochen hat und der daran gestorben ist. Und da drin dann auch um den Nacken so rumzuspielen, boah, TJ, muss ich schon sagen, das ist ganz, ganz clever, das ist sehr deep und das ist auch mit der Niederlage von Osprey einfach der richtige Schritt zu sagen, ey, du musst was ändern, weil, das ist, was ich eingangs erwähnt hatte, so wie du das machst, es geht nicht dümmer, du machst dich kaputt und so wirst du gar nichts mehr reißen oder vielleicht auch bald retiren müssen.
Ja, ich war sehr, sehr glücklich mit dem Finish. Also das fand ich cool, dass man uns hier überrascht und dass man Davis tatsächlich den Sieg gibt. Klar, es ist jetzt kein Pinfall, es ist keine Submission. Nichtsdestotrotz wird er dominant dargestellt, ne, und schafft es einfach durch Smartness ja irgendwie auch am Ende des Tages und durch klassische Heel-Taktiken den Osprey zu besiegen. So, jeder, der ein Sportsman wäre, hätte gesagt, ey, Ringrichter, hör auf zu zählen, ich hole den Gegner wieder rein, ich will den ehrenvoll besiegen. Ja, für Davis war das okay, durch Auszählen zu gewinnen. Und das fand ich schon cool. Also, dass man jetzt nicht das macht, was wir letzte Woche befürchtet haben, nämlich, dass man es zu sehr übertreibt mit dieser Storyline. Wir haben gesagt, nicht jedes Match von Osprey kann sich nur um den Nacken drehen. Gut, das war hier auch die Geschichte, aber man hat halt insofern was verändert, als dass das Outcome anders war. Wir hatten damit gerechnet, dass jetzt erstmal wochenlang Osprey jeden besiegt und einmal so die ganze Midcard rauf und runter besiegt und dann irgendwann man vielleicht eine Abwandlung bringt. Aber nee, man ist hier relativ früh ja, abgewichen von dem, was wir erwartet haben. Und das fand ich dann schon sehr cool. Um nur irgendwas aus Prinzip zu meckern, zwei kleine Dinge. Einmal musste ich schmunzeln, Phenomenal Forearm, Kickout bei 1 innerhalb der ersten Minute des Matches. Also AJ Styles kann das besser. Und ansonsten gibt's einen K.O.-Punch. Also wirklich, da geht ein Raunen durchs Publikum in der Mitte vom Match. Also das schallert schlimmer als bei jedem Knockout bei der UFC oder beim Boxen. Und Ospreay wird geschnappt und 5 Sekunden später kontert er mit einem Backflip. Sowas gefällt mir nicht wirklich gut. Also wenn du Strikes hast, die so brachial wirken, als ob sie wirklich Mord wären, dann zeig mir danach nicht einen wunderschönen athletischen Flip als Konter. Ne, und das ist mein Punkt. Wenn du einen Knockout-Schlag abkriegst, sorry, dann hab ich nicht die Körperbeherrschung, dann perfekt mit einem Salto auf dem Bein zu landen. Aber meckern auf hohem Niveau ist ein fantastisches Match. Schaut's euch an, habt Spaß dabei.
Genau, das denke ich auch. Und damit ist das aber alles noch nicht vorbei. Weil nach dem Match will Mark Davis Ospreay im Ring einen weiteren Piledriver verpassen. Aber Marina Shafir und Moxley, die spawnen auf einmal im Ring. Und jetzt kommen auch die anderen Death Rider dazu, einmal alle um den Ring positioniert. Es gibt Holy Shit-Rufe aus dem Publikum und You Fucked Up-Chains aus dem Publikum. Und Davis muss sagen, nee, okay, da kann ich jetzt überhaupt nichts machen. Ich bin erstmal raus. Und Davis verlässt dann den Ring und die Death Rider schnappen sich Ospreay. Und ich dachte, ja, okay, keine Ahnung, Beatdown und wir gucken mal, was wir nächste Woche machen. Nö. Die schnappen sich Will Ospreay und tragen ihn aus der Halle. Und nehme ich mal vorweg, wir sehen auch heute nichts mehr von Will Ospreay. Wir sehen nichts mehr von den Death Rider. Wir haben keine Ahnung, was da jetzt irgendwie passiert. Ein super spannendes, uniques Ende hier, TJ. Da habe ich Bock, weiterzuschauen, weil damit hat man erstmal nicht, habe ich zumindest nicht gerechnet. Ist jetzt die Frage, gehen wir in ein Death Rider Bootcamp jetzt?
Ja, das müssen die nächsten Wochen zeigen. Ich weiß es noch nicht so wirklich, aber ich fand das schon kurios. Ne? Bei WrestleMania, da tragen die Midgets The Miz raus und hier bei Dynamite, well, da tragen Wheeler Yuta und Daniel Garcia den Ospreay raus. Aaron, also ein Schelm, wer dort denkt, eine Parallele zu sehen.
Ein Schelm, ja genau, vielleicht ein Danhausen-Schelm, Schelmhausen, ich weiß es nicht, irgendwie so. Also ganz ehrlich, ich fand das schon sehr clever gelöst. Ne? Man hat es die ganzen letzten Wochen erzählt, dass Moxley das ja alles gar nicht so persönlich sieht. Ne? Marina ist letzte Woche am Ring gestanden, hat den Ospreay beobachtet und hat dann auch so gesagt, ja, Mox, der wird nicht klüger. Der wird nicht klüger. Keine Veränderung in Sicht, auch nach der Niederlage, der hat nichts dazugelernt. Und gerade das, dass sie ihn jetzt dann am Ende dann rauscarren und sagen, ey, du ganz ehrlich, du gehst jetzt ins Bootcamp, du lernst jetzt mal ganz ehrlich irgendwie ein bisschen smarter zu worken, ne? Work smarter, not harder. Gut, das gibt es jetzt vielleicht mit dem Harder nicht unbedingt bei den Death Riders. Ich fand das schon ganz gut, vor allem, weil, wir können uns erinnern, ein paar Wochen vorher, bei der ganzen United Empire Sache, vielleicht wird ja das am Ende dann tatsächlich auch nochmal so ein Kipping-Punkt zwischen ihm und Callum Newman, der dann sagt, tja, irgendwie, warum verkehrst du jetzt doch mit den Death Riders? Du hast uns doch eigentlich dazugeholt, weil du Probleme hattest und. Das kannst du in jegliche Richtung spinnen. Es ist spannend und Niki hat es erwähnt, es ist ein Cliffhanger und ich will mehr davon. Und gerade das bei einer Story jetzt zu wissen, die wissen ganz genau, was sie da tun und sie haben einen Payoff, sie haben ein Follow-up. Das ist immer ganz beruhigend bei AEW zu wissen, weil das Vertrauen, DJ, das habe ich nach vielen Jahren nicht immer.
Ja, das verstehe ich, dass du dieses Vertrauen nicht immer hast. Und Niki, ich fand es ein bisschen kurios. Also im Programm geht es dann weiter mit einem kurzen Promo-Video für Samoa Joe und dann Alex Windsor backstage. Die Ehefrau von Ospreay, der gerade getötet wurde, dem es wirklich schlecht geht. Also die Death Rider, die kümmern sich sehr viel liebevoller um den, ne? Und Windsor steht einfach nur backstage und ignoriert das komplett.
Ganz kurz, im Kayfabe haben die gerade ihren Verlobten entführt. Es ist hier komplett egal. Vor 2 Wochen ist sie mit dem United Empire noch gegen die Death Riders gestanden. Jetzt, boah, Persephone, wir könnten ein Tag-Team-Match machen. Das wäre also ganz unglücklich platziert. Also ganz unglücklich, wirklich.
Vor allem, wir haben ja auch die Verbindung zwischen den beiden. Ne? Aaron, du hast gesagt, durch die mit dem United Empire zusammen und so. Und es hieß ja auch, ey, okay, du nimmst Moxley raus und ich nehme Marina raus beim Pay-Per-View. Und dann sind wir beide die, die oben stehen. Und jetzt juckt es nicht. Das stimmt, das hab ich tatsächlich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ihr habt natürlich völlig recht. Das ist ja völliger Quark. Weil die hat jetzt aber auch vielleicht auch einfach Wichtigeres zu tun. Weißt du, vielleicht ist es einfach eine emanzipierte Frau, die hat eigene Sachen und der Mann kann sich schon mal um sich selber kümmern. Die hat einfach jetzt Wichtigeres zu tun, weil sie sagt Backstage, Windsor hat irgendwie verloren gegen Tegler und Jamie hat auch und die ist sogar noch verletzt. Und dann kommt Persephone dazu und naja, sie ist zwar kein Brawling Bird, aber tritt eben trotzdem irgendwie bei Collision mit Alex Windsor gegen, weiß ich nicht, ich glaube Tegler und Julia Hart oder Sky Blue. Zwei von diesen drei Leuten kriegen wir dann bei Collision ein Match. Ist auch völlig egal, es juckt auch niemanden. Ich weiß nicht, wohin das gehen soll. Ich weiß nicht, was Windsor jetzt hier möchte. Ich weiß nicht, was wir mit Tegler machen. Ich weiß gar nichts mehr.
Ja, Niki.
Ja, wir wissen jetzt mehr, oder was? Wir wissen jetzt mehr. Du bist doch der Junge hier. Wir vergessen doch sowieso alles direkt nach der Show, Niki.
Wirklich, also der Niki scheint vergessen zu haben, wie man so eine Review moderiert. Dann gebe ich dir eben die Überleitung, weil jetzt kommt das große Match, was ich vorhin angesprochen habe. Das, worauf wir alle warten. Ne? Es ist Dynamite nach Mania. Wir haben das Comeback von Samoa Joe. Okay, ehemaliger World Champion, schön und gut. Aber er tritt gegen Cody an. Das habe ich nicht kommen sehen. Gegen Cody. Chan. Wer ist das?
X und Y hätte ich bei Collision gesagt.
Squall, nee, halt, falsche Show.
Squall Dynamite?
Squallite? Ich weiß es nicht. Squallamite?
Es war ein Squash. Samoa Joe ist einfach wieder da, der haut einen Jobber weg, das war's. Er kommt dann geht dann Backstage oder rennt wieder zurück und gibt Hook noch eine Fistbump. I don't know. Samoa Joe ist zurück. Ich weiß nicht, warum wir das nicht irgendwie ein bisschen versuchen, größer aufzubauen. Warum, Aaron, ich weiß es nicht.
Ich mache jetzt mal hier den Offensichtlichen und verweise darauf, wenn ihr wissen wollt, was Hook eigentlich in seiner Abwesenheit gemacht hat als Boss der Ops, ja. Er hat vergeblich versucht, Anthony Bowens anzuwerben und hat sich mit Shibata vielleicht den einen oder anderen Coffeeshop angeguckt, ja. Coffeeshop, ja, das ist literally wirklich ein Segment bei Collision gewesen. Niki und ich haben es in der Luft zerrissen oder uns auch vielleicht extrem drüber beömmelt. TJ, sei bitte, bitte sehr, sehr froh, dass du dieses Segment nicht sehen musstest, weil das war nicht Comedy Gold, sondern Comedy Schlotze.
Ich werde es machen wie unsere Supporter. Ich werde auf Patreon gehen oder eben hier als YouTube-Kanalmitglied und mir da die Review nochmal anschauen, um zu sehen, wie ihr das in der Luft zerreißt. Ja.
Das ist wichtig, weil das ist ganz viel Kontext, der euch sonst fehlt. Sonst versteht ihr hier gar nichts mehr. Also das sollte man definitiv sich angeschaut haben. So, wir haben ein Highlight dieser Dynamite Show besprochen. Jetzt kommt der ganze Block, der jetzt kommt, ist das zweite Highlight von Dynamite, weil wir gucken uns jetzt erstmal ein Videopaket an. Ne? Wir hatten es vorhin schon mal irgendwie angesprochen. Es gibt so eine Compilation, was einen Darby Allin, finde ich, perfekt vorstellt. Ja, da war Sting mit drin, da waren seine Stunts in und außerhalb des Wrestlings mit drin, der Mount Everest, Flaming Table, Glass, alles, was Darby halt so gemacht hat. Dazu dann aber so eine, ich weiß nicht, ob es jetzt eine 60er-Jahre-Musik ist.
Sammy Davis Jr.
I've gotta be me.
Und jetzt nochmal synchron. Mann.
Ich weiß. Niki, nochmal wiederholen. Sammy Davis Jr., I've Gotta Be Me. Du hättest kein passenderes Lied finden dürfen, als dass Darby eben er selbst sein darf, TJ, oder? Jetzt mal wirklich. Also,
ich fand's gut produziert. Also ich fand auch den Song sehr, sehr passend, weil es ist halt so ulkig dadurch, dass es überhaupt gar nicht eigentlich zu ihm passt und deswegen passt es so gut und die Lyrics passen halt vor allem sehr und dementsprechend ist halt auch die Bildauswahl. Ne? Man sieht genau diese Momente, wo er ja sehr unique ist, wo er selbst ist, keine Ahnung, wie er mit Sting da im Cabrio durch die Gegend fährt und beide ihr Faceband haben, wie man das so macht, wenn man Cabrio fährt, ja.
Nee, ich wollte euch ja zustimmen. Ich wollte ja sagen, das war ein super Segment und ich finde, wenn du gerade am Fernseher bist und durchseppst, und du bleibst dann bei so einem Videopaket hängen, was so ein Song hat, der jetzt nicht so diese typische Auf-die-Fresse-Wrestling-Song-mäßige ist, sondern irgendwie was ganz anderes. Und da ist so ein Typ, der irgendwie Facepaint-mäßig angemalt ist. Und dann siehst du zwischen ja halb angemalten Gesichtern und voll angemalten Gesichtern im Falle von Sting, siehst du dann noch die Stunts und denkst du dir schon, was ist das eigentlich? Das ist irgendwie cool, bleib ich mal dran. Und zack, bist du drin. Genau dieses Skelettmännchen, das kommt jetzt nämlich auch raus. Das kommt raus in dieser Ausgabe von Dynamite und spricht zum Volke, würde ich sagen, zu guten Reaktionen, würde ich sagen. Und die Frage ist eben, und das haben wir uns eben auch gefragt, was ist das Follow-up? Das haben wir uns gefragt und bevor Darby irgendwas sagen kann, erstmal laute die You Deserve a Chance, die brauchen ein bisschen, aber kommen dann schon sehr, sehr laut vom Publikum. Und Darby sagt, ey, ich habe gesehen, was dieser Titel mit Menschen gemacht hat. Aber das ist nicht, dieser Titel ist nicht für mein Ego. Ne, der ist für meine Eltern, der ist für meine Verlobte, der ist für die Sherpas am Mount Everest, für alle euch da draußen. Und dann kommt MJF raus Und MJF immer noch sauer, immer noch wütend. Der hat sich jetzt backstage auf eine Bank gesetzt und gewartet und war wie so ein Duracell-Häschen so richtig angestaut. Und meinte, ich warte, bis Darby rauskommt. Und dann kommt MJF raus und sagt, du verdienst überhaupt gar nichts. Gib mir meinen Titel zurück. Darby? Nö. MJF, okay, dann gib mir wenigstens mein Titelmatch. Jetzt. Nö. MJF, du musst erstmal was leisten, bevor du drankommst. Du musst erstmal was aufs Spiel setzen, wenn ich überhaupt nur darüber nachdenke, dich nochmal in die Nähe dieses Titels zu lassen. Ich werde jede Woche hier stehen und meinen Körper aufs Spiel setzen. Also geh zurück. Ich habe ein wichtigeres Match raus aus meinem Ring. Und damit geht dann das Licht aus. Ciampas Theme beginnt zu laufen. Es gibt kurzen Stare-Down zwischen Ciampa und MJF. Der gibt MJF dann nochmal einen kurzen Schmatzer. Und ja, alle ignorieren MJF so ein bisschen. Also MJF ist nicht der Typ, um den es hier primär geht. MJF ist nicht im Main-Event. Und das wird ihm hier, glaube ich, Aaron, ganz klar vor die Nase gehalten. Ey, MJF, sorry, du kannst nicht einfach rauskommen und sagen, du kriegst jetzt hier ein Match. Nö. Es gibt doch andere Leute, die ja auch Regeln mitzubestimmen haben.
Jemand geht mal mit MJF um, wie MJF mit allen anderen umgeht. Und das fand ich schon richtig, richtig gut. Auf der anderen Seite, TJ hat es euch allen letzte Woche gesagt, Darby spricht hier darüber, dass er was zu verlieren hat. Und er spricht auch darüber, was das bedeutet und für wen es ist. Und er macht sich angreifbar. Er spricht über Familie, Verlobte und so weiter. Das hast du von einem Darby so vorher nicht gehört. Er war bisher nur der Irre, der seinen Körper aufs Spiel gesetzt hat. Jetzt lässt er viel tiefer blicken und ich fand das grandios produziert. Und ganz ehrlich, wie er mit MJF umgeht, das legitimiert ihn als World Champion, der sagt, verschwinde aus meinem Ring. Das hätte ich, und da bin ich ganz ehrlich, TJ, ich hätte da auch gern deine Stimme nochmal dazu, ich hätte es ihm nicht zugetraut, das nochmal so auf den Punkt zu nailen nach letzter Woche, weil wie gesagt, ich bin immer der Follow-up, schwierig, das war hervorragend, das war wirklich hervorragend.
Ja, ich verstehe deinen Punkt. Also da hat Darby schon Autorität bewiesen, auch wenn ich mich natürlich gefragt habe, ne, der arme MJF, was ist mit der Rematch-Klausel? Rematch-Klausel für den Champion, das ist doch gang und gäbe im Wrestling. Aber der andere Punkt war auch gut, den du gemacht hast, nämlich, dass wir sehen, wie MJF so behandelt wird, wie er andere behandelt, so wie er zu Beginn der Show erst Kevin Knight behandelt hat. Der stand da, der war ready to go, der wollte jetzt wrestlen. Und jetzt am Ende der Show ist es MJF, der da steht und sagt, los, los, ich will jetzt wrestlen. Und der andere sagt halt einfach, nö.
Das war sehr, sehr stark. Und da ist dann auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir dann doch ein bisschen mehr von diesem Darby Allin Character jetzt die nächsten Wochen sehen werden, weil ich denke, es wird sich um Wochen handeln, vielleicht um ganz, ganz wenige Monate, bis dieser Titel wieder wechselt, aber da sprechen wir dann darüber, wenn es soweit ist, weil hier steht jetzt erstmal sein erstes Titelmatch. Vielleicht verliert er das Ding ja auch heute schon. Wer das glaubt, weiß ich nicht. Also, Darby Allins erstes Match nach dem Gewinn des World Titles und der Ciampa will hier irgendwie beweisen, dass er eben auch im Main Event bestehen kann. Ne? Möchte so ein bisschen den Love Letter ans Pro Wrestling schreiben. Darby möchte es auch ganz schnell eigentlich am Anfang wieder beenden, aber Ciampa ist clever genug, aus dem Ring zu gehen. Ne? Schon mal einmal cleverer als MJF letzte Woche. Und da muss man sagen, es ist ein Darby Allin Match, wenn du sagst, Darby Allin opfert sich hier auf. Aber es sind jetzt eben andere Vorzeichen. Er wirft sich in Barrikaden gegen die Ringtreppe, er bammt auf den Hallenboden, das hast du trotzdem alles, das ist auch einfach Darbys Stil. Das hat er auch in den Interviews immer mehrfach gesagt. Er sagte, ey, ich habe keinen Bock auf dieses technische Wrestling, das bin einfach ich. So, und Ciampa springt dann irgendwann in Richtung des Zeitnehmertischs ins Leere und hängt so auf der Barrikade und Darby nutzt jetzt die Gelegenheit, klettert auf den Ringpfosten und springt mit einer Höhe auf Ciampa durch diesen Zeitnehmertisch. Das war der erste ganz, ganz große Highspot, bringt Ciampa dann auch erstmal zum Bluten, aber nicht zu wenig, also der saftet so richtig, also so sehr, dass er sowohl Darby volltropft und du denkst, Darby blutet noch, aber nein, Darby blutet nicht. Die Kamera ist komplett vollgetropft, also das war, also was der für Aspirin geschluckt haben muss, ich will es gar nicht wissen. Es gibt einen Psycho-Driller vom Top Rope auf den Hallenboden. TJ, kannst du dir ausmalen, aus so einer Höhe, wie sehr das wehtun muss?
Kann ich mir tatsächlich, weil ich einmal ein Match hatte gegen Drake Younger, da habe ich quasi exakt diesen Spot, also den Kryptonite Crunch, wie man es damals genannt hat, machen wollen. Und ich habe es im letzten Moment abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, Alter, das kannst du deinem Gegner nicht zumuten. Der Bump ist zu heftig. So, das kannst du nicht tun. Und das war vom Apron. Ne? Und hier stehen sie auf dem zweiten Ringseil und wirklich brachial auf den Hallenboden. es ist halt ein Darby Allin Match, aber zumindest, Aaron, ist er jetzt derjenige, der ja nicht wirklich direkt aus eigener Schuld einen Bump schluckt, sondern es ist halt einfach Ciampa, der ihm proaktiv eine heftige Aktion verpasst.
Exakt das. Plus, ich finde, das ganze Match hat sich ein bisschen deswegen, was du gerade auch gesagt hast, anders angefühlt. Darby geht diesen Weg, weil er ist Champion und er muss. Er kann nicht die ganze Zeit einfach nur kommen und dann irgendwie wieder mal einen Konter oder sonst was schlagen, sondern er geht auch bewusst selber aggressiv rein und er hat mehr Offense. Deswegen fühlt sich dieses Match auch anders an. Es ist nicht diese Standard-Underdog-Story, die du von Darby immer bekommst. Klar, er hat seine Nachteile aufgrund seiner körperlichen Verfassung, aber was hier rauskommt, was wir ja letzte Woche so ein bisschen vermisst haben, wo viel Kritik auch hingelaufen ist, kannst du mir nicht hier den Champion mit Herz verkaufen. In dem Match, liebe Leute, in dem Match hat er das bewiesen und er hat auch bewiesen, er wird alles einstecken für diesen Titel, Niki. Gerade diesen Psycho-Driller.
100%. Also das war ein Spot, der ist auch auf Social Media komplett viral gegangen. Also das war der Spot des Matches, wenn du auf Viralität schauen möchtest. Im Ring gibt es dann ein Chop-Fest sondergleichen, die schallern aber auch wirklich bis in den angrenzenden Bundesstaat hinein. Irgendwann wird dann ein Turnbuckle-Pad entfernt. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so richtig gesehen, von wem und warum. Jedenfalls ist es irgendwann weg. Aber Darby Allin kann eben verhindern, selbst erstmal dagegen zu fliegen. Im Ring das Knie ins Gesicht und Darby Allin in bester Undertaker-Manier, möchte ich fast sagen, richtet sich im Liegen oder halb im Sitzen wieder auf. Code Red Cover 1-2, Kick-Out. Darby schießt wenige Minuten später dann zu stark in die Ecke und haut sich dann den Hinterkopf an dieses exposed Turnbuckle. Das sah nicht so cool aus, das Bicycle Knee hinterher, aber auch das reicht nur bis 2. Ein zweites Bicycle Knee kommt auch hinterher, aber auch das reicht nur bis 2. Und dann wird schließlich der Scorpion Deathlock von Darby angesetzt. Ciampa will in die Seile klettern, aber er schafft es nicht mehr. Ciampa muss tappen. Das Match ist vorbei. Darby Allin bleibt Champion, logischerweise. Und Ciampa hängt Darby dann den Titel noch um. Er applaudiert Darby sogar. Und ich muss wirklich sagen, das war ein extrem guter Main Event für diese Ausgabe von Dynamite, TJ. Also sowas kannst du mir jede Woche bringen. Das ist völlig in Ordnung. Das war Pay-Per-View-Kaliber-Match.
Ja, Spoiler, sowas wirst du auch jetzt erstmal jede Woche sehen. Dazu kommen wir gleich noch, weil wir wissen jetzt schon, wer nächste Woche gegen Darby antritt um den World Title. Und das ist eine Story, die gefällt mir dann schon sehr gut, Aaron. Ne? Also Darby, der Fighting Champion, der ja seinen Körper natürlich opfert. Ne? Niki hat es vorhin gesagt, er ist bereit, alles zu geben. Also auch wenn es darum geht, jeden Bump zu schlucken. Und trotzdem muss er jetzt anfangen, ein bisschen schlauer zu wresteln, weil also dieses Pensum und solche Bumps jede Woche, das kann doch nicht mal ein Darby Allin einstecken, oder?
Nee, das kann er nicht. Sagt mir aber auch oder bestätigt mir so ein bisschen das, was Niki vorher gesagt hat. Es wird auf jeden Fall eine sehr intensive, wenn auch kurze Regentschaft. Aber auch ich, der gedacht hat, boah, das kann nicht klappen und der Zeitpunkt ist nicht gut. Es ist ein sehr erfrischendes Intermezzo auch am Titel, jetzt solche Matches dort zu sehen. Vielleicht, wie gesagt, noch für ein paar Wochen, aber ich fand, alles an dem Match hat gestimmt. Auch die Tatsache, ne, ich habe es eingangs erwähnt, man hat uns Ciampa noch nicht ganz so näher gebracht. Ich finde es ganz passend, dass er hier tappt, weil er macht das aus freien Stücken und kann deswegen wahrscheinlich diese Niederlage mit sich selber auch besser ausmachen und einem Darby dann sagen, okay, du warst heute der bessere Mann. Deswegen hängt er ihm nochmal den Titel rüber. Und ich finde auch, er hat sich hier empfohlen für eine Rolle, die ja auch Pay-Per-View Höher-Kaliber-Matches auf jeden Fall sich abarbeiten kann. Aber vielleicht gehen wir auch noch auf das Segment danach ein, Niki, weil ich glaube, jetzt wird es richtig spannend und jetzt kommen wir an den Punkt, jetzt erzählst du uns was. Und das ist sehr, sehr schön.
Genau, wir gehen nämlich noch nicht off-air, weil Brody King, der vorhin das Match gegen Leo Rush gewonnen hat, der kommt jetzt raus und er sagt, ich bin stolz auf dich, Darby. Ich habe mit Tony Khan gesprochen und wenn du zustimmst, nächste Woche du und ich World Title. Und Darby Allin stimmt zu. Das heißt, Aaron, nächste Woche Brody King, Darby Allin, World Championship. Das wird wahrscheinlich unser Main Event der nächsten Ausgabe.
Ja, und weißt du, was Darby jetzt lernen muss? Darby lernt jetzt, dass er der Gejagte ist. Und Darby lernt, dass du an der Spitze niemandem vertrauen kannst. Nicht mal deinen eigenen Freunden. Er hat es eingangs erwähnt. Ja, ich sehe, was die Leute oder was der Titel aus den Leuten macht. Haha, du siehst aber auch, was das aus deinen Freunden macht, dass Leute eben das Ego voranstellen. Das ist eine so gut erzählte Geschichte, weil Darby kannte das ja nicht. Das ist alles neu für ihn. Und auch wie Brody da in den Ring kommt, direkt vor ihm steht, also was willst denn du jetzt wirklich so von mir, der so ein bisschen zusammengeht und dann in sich zusammenfällt, aber dann denkt, oh, ich bin ja der World Champion und stellt, macht sich dann nochmal groß. TJ, gib mir da du auch gerne nochmal deine Meinung, aber das ist doch die Story, die man uns erzählt. Darby kennt die Situation nicht, Darby muss in der Situation sich zurechtfinden und Darby kann niemandem vertrauen. Und für ein paar Wochen, ein paar Monate ist das doch eine hervorragende Storyline, wie du Darby im Main Event und auch als World Champion verkaufen kannst.
Ja, absolut. Also Darby Allin hat sein Leben lang nur Darby Allin Stuff gemacht. Und jetzt muss er beginnen, als World Champion anders zu agieren. Und ich fand diesen Moment am Ende mit Brody sehr schön, ne? Also auch sehr schön geschauspielert von Darby, wie er da so diese Selbstzweifel hat und man förmlich sieht so, er muss schlucken, so von wegen, okay, gegen diesen riesigen Typen soll ich antreten. Ich hätte mir nur gewünscht, Niki, dass man sich einen kleinen Moment mehr Zeit genommen hätte, bevor Darby dann auf den Handshake eingeht, der ihm angeboten wurde von Brody. Also das hat man auch nicht so wirklich perfekt eingefangen mit der Kamera. Da hätten so 5 Sekunden länger gut getan, um den Moment ein bisschen wirken zu lassen und um uns zu zeigen, okay, im Kopf vom Champion, da rattert's wirklich.
Ja, das hätte man machen können. Das ist ja leidige Diskussion, die wir führen. Gewisse Momente brauchen immer mal nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 10 Sekunden mehr Zeit, um auch wirklich nochmal zu wirken. Nichtsdestotrotz, nächste Woche, das Match ist, denke ich, eine Ansetzung, die kann man definitiv so bringen. Wenn das jetzt der Run von Darby Allin so sein soll, so be it, bin ich der größte Fan, dass jetzt zum Beispiel ein Brody King jetzt einfach in die Main-Region kommt, nur weil er Leo Rush besiegt hat und bei Collision mit 2 anderen Masken ein Match gewonnen hat. Nein, das muss ich ja auch mit reinwerfen, aber nichtsdestotrotz, ne, Aaron hat es auch gesagt, das ist einfach was Erfrischendes. Und da gehe ich 100%ig mit, dieses, wir haben wöchentliche Titelverteidigung um den World-Title von einem Darby, wo du nie weißt, ey, der kann das Ding jederzeit wieder verlieren. Der ist nicht so groß wie MJF, dass du sagst, hey, wir müssen bis zum Pay-Per-View warten, bis er das Ding verliert. Nee, bei Darby ist es wirklich so, jedes Match könnte das letzte Match sein. So, und das ist das, was mich dann bei der Stange hält, Aaron, und da bin ich dann auch fein mit. Gucken wir mal, wie es sich dann zu einem Pay-Per-View dann entwickelt. Steht Darby dann in einem Main-Event, schafft er das? Ist seine Strahlkraft dafür groß genug? Das wird sich dann rausstellen.
Lieber kurz und intensiv in diesem Fall als irgendwie lang und langatmig, vor allem wenn du mit Darby dann so eine Geschichte dann eben auch erzählen kannst. Ich finde schon, dass das noch erwähnenswert ist, was TJ auch gerade gesagt hat, mit diesem Moment, dass der strahlen kann, weil Darby halt wirklich in dem Moment merkt, oh, ich bin Champion. Ich muss jetzt jede Woche verteidigen. Ich bin der, auf den es jeder abgesehen hat. Jetzt wollen mir sogar meine eigenen Freunde an den Kragen. Und genau das ist aber dieses Match, was du, wenn du mir es nächste Woche bringst und Darby dann auch diesen Charaktermoment dann nochmal gibst und sagst, okay, ich verstehe es jetzt, ich habe das jetzt hinter mir, dann entwickelt er sich. Und ganz ehrlich, dann ist es auch ganz ehrlich egal, wie lang das Ding geht. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, nach letzter Woche, TJ hat es letzte Woche schon positiv gesehen, jetzt bin auch ich so weit, dass ich sage, habe ich Bock drauf. War letzte Woche noch nicht so, jetzt kann ich sagen, habe ich Bock drauf. Und damit beschließen wir auf jeden Fall auch eine, ja, am Ende dann doch gute Dynamite-Ausgabe.
Genau, also wir hatten 2 große Highlights, würde ich sagen. Das eine ist die Erzählung rund um MJF, Darby Allin und eben das Match von Darby Allin. Das andere ist dann die ganze Osprey-Geschichte, wo ein Cliffhanger ist, wo man jetzt auf jeden Fall nächste Woche mal reinschalten will. Mal wissen wir, ey, was ist denn jetzt? Muss er jetzt durch den Wald irgendwelche Baumstämme ziehen oder wie sieht das Bootcamp der Death Rider aus? Das werden wir auf jeden Fall rausfinden. Der Nacken muss auf jeden Fall, Aaron, der Nacken muss gestählt werden. Ne? Also vielleicht hängt er sich da irgendwelche Holzgewichte dran und muss sie dann irgendwie hin und her schieben mit dem Nacken. Ich weiß es ja nicht.
Kennt ihr dieses Video von Marina Shafir, wo sie in einem Gym auf der Bank sitzt, raucht währenddessen und dann so Nackentraining macht von so Boxern? Vielleicht setzt sie da Will daneben und sagt, du musst mal eine ganze Schachtel rauchen, dann hast du Marinas Nacken. Sorry.
Wir werden es auf jeden Fall herausfinden nächste Woche. Wir haben noch einen Tony der Woche zu vergeben und das schiebe ich jetzt mal einmal rüber, beziehungsweise ich kann meinen schon mal reinwerfen, weil der ist sowas von offensichtlich. Es ist Samoa Joe out of nowhere. Der Typ war jetzt ehemaliger World Champion, ist raus gewesen. Jetzt ist er einfach wieder da, Squash, und hat aber auch keine größere Rolle jetzt in irgendeiner Form weitergehend. Das ist mein Tony der Woche. TJ Aaron, wer hat denn schon? Wer hat denn eine Idee? Der darf bitte vorpreschen. TJ,
ja, hier.
Attacke.
Natürlich, also dass Alex Windsor ihre Promo Backstage hält in aller Seelenruhe, nachdem ihr Ehemann, Verlobter, was auch immer, gerade entführt wurde von den Death Riders. Also Aaron, ich bitte dich.
Ja, ich muss ja tatsächlich irgendwie das getrademarkte T-Shirt nehmen, oder? Das ist jetzt hier mein Gimmick, weil du sagst, ich sitze da. Also nehme ich jetzt dieses dumme getrademarkte T-Shirt und wahrscheinlich bestelle ich es am Ende dann doch. Nein, weißt du, wenn ich dieses T-Shirt bestelle, dann bin ich am Ende dann auch bald, weil dann rasiere ich mir den Schädel. Siehst du das doch irgendwie? Ich werde es nicht machen. Ja, ja, vielleicht. Ja. Fazit zur Show, Niki. Ganz, ganz schnell weiter, bitte.
Ja, das Fazit fällt aus. Es ist, wenn ich es in Zahlen benennen würde, wäre es irgendwie 3,5, 3,25 in dem Dreh, weil ich mir dachte, okay, du hast wirklich auch Matches gehabt, die hast du nicht gebraucht. Du hast wirklich einen Brody King gegen Leo gehabt, das war cool, aber das ist Collision-Stuff. Du hast Mina gegen Shida gehabt, das war okay, es war aber Collision-Stuff. Du hast den Squash gehabt, das war auch Collision-Stuff. Das ganze Jericho-Ding, das war alles jetzt nicht, wo du gesagt hast, boah, da will ich jetzt, da habe ich Bock irgendwie weiterzugehen, auch mit dem Herz-Syndicate und was da nicht alles noch kam. Das nicht, die beiden großen Highlights bleiben, deshalb irgendwie, was weiß ich, einigen uns auf eine 3,5 oder so. Vielleicht habt ihr ganz andere Meinungen, Aaron, aber ich, irgendwo da in dem Bereich bin ich.
Kurz und bündig, die High-Spots waren high, die Low-Spots waren low. Ich will eigentlich nur tatsächlich das fürchterliche Pacing am Anfang kritisieren von der Show, weil ganz ehrlich, hättest du das Osprey-Match da hingepackt, wäre es gut gewesen. Ich glaube, ich bin bei einer 3,25. Das ist aber für den ganzen Schrott, den man uns zwischendrin serviert hat, mit den Highs dann doch tatsächlich ganz gut.
Ja, wenn du den Anfang kritisierst, das habe ich ja auch schon gemacht, dann lobe ich die zweite Stunde. Also die war gut. Die zweite Stunde kann man sich wunderbar anschauen. Da beginnt man quasi direkt mit dem Osprey-Match nach den Entrances und das kann man alles gut wegsnacken. Der Rest davor, ich verzeih's mal, weil die Hauptstoryline, die man uns erzählt, die hat mich intrigued. Darby, der Fighting Champion, so wie früher ein Bret Hart. Und er gewinnt sogar quasi mit dem gleichen Move, ja.
Gucken wir mal, ob das irgendwie noch so groß wird wie Bret Hart. Das schreibt ihr uns bitte in die Kommentare, eure Meinung zur Show, eure Meinung zu Darby als World Champion mit seiner ersten Titelverteidigung. Jetzt, wir lesen sie alle einmal unten reinschreiben. Und ja, damit bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Hört unseren ganzen Content. Wir haben ganz, ganz viel. Ne, irgendwann kommt auch wieder Mania Monday und wir haben noch Collision Reviews und ach, alles Mögliche. Klickt auch nochmal in die WrestleMania Review rein vielleicht. Ne, das war ja jetzt gerade, wer es nicht mitbekommen hat. Kann man mal auf dem Stand bleiben und ja, dann sage ich einfach ciao und übergebe die letzten Worte an den Aaron, an den TJ und wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche.
Banger Club könnt ihr auch hören, wenn ihr Supporter seid, ne? Und ansonsten habt eine gute Zeit und genießt das Wrestling, das euch glücklich macht.
Alright, Brother Friends und Sister Friends, drückt auf irgendeinen Knopf, es verabschiedet sich euer Trio Infernale, bestehend aus TJ,
Aaron
und Niki.